Radio Prag Nachrichten.
Premier Necas hat die Gewalttaten bei den Unruhen in Ägypten verurteilt. Aktionäre fordern eine Hauptversammlung bei der hochverschuldeten Lottogesellschaft Saska. Die tschechischen Tennisspielerinnen bestreiten in der Slowakei die erste Runde des Fed Cup. Premier Petr Nečas hat zusammen mit den anderen Staats- und Regierungschefs der EU die Gewalttaten bei den Unruhen in Ägypten verurteilt. Zugleich bot Nečas tschechische Hilfe für Ägypten an. Die Tschechische Republik habe Erfahrungen mit der Transformation zu einem demokratischen Land, sagte Nečas am Freitag vor dem Treffen der EU-Spitzen in Brüssel. Wie lange der ägyptische Staatspräsident Husni Mubarak an der Macht bleiben solle, müssten die dortigen Politiker selbst entscheiden, sagte der tschechische Premier. Es sei allerdings offensichtlich, dass es zu einem Wandel kommen müsse. Am Freitag sind in Kairo erneut zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen und demonstrierten bis in die Dunkelheit gegen das Mubarak-Regime. Es war der insgesamt 11. Tag der Massenproteste in Ägypten. In Prag versammelten sich am Freitag mehrere Dutzend Ägypter und Bürger weiterer arabischer Länder vor der ägyptischen Botschaft zu einer Protestkundgebung gegen Mubarak. Die hochverschuldete Lottogesellschaft Saska muss eine Aktionärshauptversammlung einberufen. Einen entsprechenden Antrag haben das Tschechische Olympische Komitee, die Firma Orel und die Vereinigung der Sportverbände der Tschechischen Republik gestellt. Zusammen verfügen sie über mehr als die nötigen 3% Aktienanteile, um eine Vollversammlung zu erwirken. Die Aktionäre fordern eine Satzungsänderung, um den Eintritt eines strategischen Partners zu ermöglichen, eine Änderung des Lotteriegesetzes sowie die Entbindung von Vorstandschef Aleš Ušák von all seinen Ämtern. Saska soll den Medienberichten nach mit umgerechnet etwa 60 Millionen Euro verschuldet sein. Haupteigner von Saska mit 68% Anteil ist der tschechische Sportbund ČSTV. Das Bundesland Sachsen erwartet keinen Ansturm von tschechischen Arbeitskräften nach dem Wegfall der Beschränkungen für den Arbeitsmarkt am 1. Mai dieses Jahres. Dies sagte der sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Sven Morlock, bei einem Besuch in Prag gegenüber Journalisten. Sachsen sehe die kommende Freizügigkeit der Arbeitnehmer sehr positiv, betonte Morlock. So gäbe es in Deutschland Interesse an einem Zustrom qualifizierter Arbeitskräfte aus Nachbarländern und weiteren Staaten. Derzeit arbeiten rund 16.000 Tschechinnen und Tschechen legal in Deutschland. Insgesamt 37 Menschen sind im vergangenen Jahr von der tschechischen Polizei der Korruption beschuldigt worden. Dies ist rund doppelt so viel wie 2009, gab am Freitag der Leiter der Spezialeinheit für die Bekämpfung von Korruption und Finanzkriminalität, Libor Vrba, bekannt. In insgesamt 11 Fällen mit 17 Beteiligten schlugen die Polizisten eine Anklage wegen Bestechung vor. Zu den bekanntesten Fällen gehörte die Forderung von Bestechungsgeld an einen Bauunternehmer durch den damaligen Brünner Stadtteilbürgermeister Aleš Kvapil. Der Bürgermeister und ein Mitarbeiter wurden im Herbst zu 7 Jahren Haft verurteilt, das Urteil ist aber wegen eines Berufungsverfahrens noch nicht rechtskräftig. Zum Sport. Die tschechischen Tennisspielerinnen bestreiten am Wochenende in der Slowakei die erste Runde des Fed Cup. Spielort ist das Nationale Tenniszentrum in Bratislava. Im Auftaktmatch am Samstagnachmittag treffen Lucie Šafářová und Daniela Hantuchová aufeinander. Das zweite Duell bestreiten die derzeitige tschechische Nummer 1 bei den Frauen Petra Kvitová und die slowakische Nummer 1 Dominika Cibulková. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Samstag steht Tschechien unter dem Einfluss milder Witterung. Bei veränderlicher Bewölkung mit vereinzelten Regenschauern steigen die Tagestemperaturen bis auf Werte zwischen 6 und 10 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern um 3 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Und wir legen nach den Nachrichten sofort los mit unserer aktuellen Berichterstattung im Tagesecho. Seien Sie herzlich gegrüßt aus den Studios des Tschechischen Rundfunks. Sie hören die Auslandssendungen, Sie hören Radio Prag und gleiten mit uns ins Wochenende hinüber. Unsere Themen: Der sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Sven Morlock, hat seinen Prager Amtskollegen einen Besuch abgestattet. Wir bringen Sie auf den neuesten sächsisch-tschechischen Stand. Der österreichische Philosoph, Literaturkritiker und Publizist Konrad Paul Liesmann hat eine neue Vortrags- und Diskussionsreihe eröffnet. Prager Gespräche heißt sie, was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Danach wie immer unser Sprachkurs, heute geht es ums Skifahren. Und schließlich erwartet sie Reiseland Tschechien, unsere Tourismussendung. Da besuchen wir abermals das Schloss Stranov bei Mladá Boleslav. Bleiben Sie dran, an uns, an Radio Prag. Am Mikrofon begleitet Sie Christian Rühmkorff. Am Donnerstag und Freitag weilte der Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und stellvertretende Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Sven Morlock, zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch in Prag. Bei diesem Besuch führte Morlock bilaterale Gespräche mit den tschechischen Amtskollegen seiner Ressorts. Vor Journalisten informierte Morlock am Freitag über den Inhalt der Gespräche. Lothar Martin berichtet.
Vor dem Pressegespräch in der deutschen Botschaft Prag stand Morlocks Treffen mit Wirtschaftsminister Kocorek noch aus. Umso intensiver wusste der Staatsminister über seine Begegnung mit Verkehrsminister Bartha zu berichten. Betreffs der Autobahn D8 von Prag nach Dresden bekam Morlock dabei auch Erfreuliches von Bartha zu hören.
Im Bereich des Straßenbaus sind wir in den letzten Jahren ein ganzes Stück vorangekommen. Hier gibt es im Autobahnbereich noch die eine Lücke auf der tschechischen Seite und Herr Bartor hat betont oder wiederholt die Aussage, die er auch bereits öffentlich gemacht hat, dass er davon ausgeht, dass die letzte Lücke auf tschechischer Seite bis zum Jahre 2013 geschlossen werden kann.
Im Straßenverkehr zwischen Böhmen und Sachsen ist also das 16 Kilometer lange Autobahnteilstück zwischen Lobositze und Schelowice die verbleibende Lücke, die es zu schließen gilt. Im Bahnverkehr und insbesondere im Schienengütertransport ist hingegen das romantische Elbtal längst zum Nadelöhr geworden. Deshalb wird auch hier eine neue Lösung angestrebt, so Morlock.
Im Verhältnis Tschechien zu Sachsen ist klar, dass natürlich die Streckenführung durch das Elbtal nicht geeignet ist, nennenswert zusätzlichen Güterverkehr aufzunehmen. Und von daher sind wir uns einig, dass es einer neuen Trassenführung bedarf. Hierfür wollen wir Tschechien und Sachsen gemeinsam werben. Die tschechische Seite hat sich ja sehr deutlich auch auf der europäischen Ebene diesbezüglich positioniert.
Die neue Bahnstrecke zwischen Prag und Dresden wird aller Voraussicht nach längere Tunnelbauten durch das Osterzgebirge einschließen, bestätigte der Minister, ohne bereits eine konkrete Trassenführung zu nennen. Auf jeden Fall aber soll das Projekt der neuen Strecke im Jahr 2015 in den Verkehrswegeplan der Bundesrepublik aufgenommen werden, so der Minister. Weit früher, nämlich schon am 1. Mai dieses Jahres, fällt in den guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Tschechien und Sachsen jedoch bereits eine andere Hürde. Dann nämlich können die Tschechen die volle Freizügigkeit am Arbeitsmarkt auch in Deutschland und Österreich wahrnehmen. Ein Durchbruch, der auch in Sachsen begrüßt wird.
Wir als Freistaat Sachsen sehen diese kommende Freizügigkeit sehr positiv und wir freuen, dass dies zum 1. Mai kommen wird. Wir sehen aus sächsischer Sicht auch keine Probleme in dieser Regelung. Wir erwarten nicht, dass es, was man manchmal in der Öffentlichkeit als Befürchtung hört, es zu einem Ansturm von Arbeitskräften aus unseren Nachbarstaaten kommen wird.
Lothar Martin berichtete. Mehr zum Besuch des sächsischen Staatsministers Morlock erfahren Sie in unserem Wirtschaftsmagazin am 16. Februar. Prager Gespräche, so heißt eine neue Vortrags- und Diskussionsreihe, die am Donnerstag offiziell ins Leben gerufen wurde. Organisiert hat sie das Österreichische Kulturforum in Prag. Erster Gastredner war der österreichische Philosoph Konrad Paul Liesmann. Gerald Schubert war bei der Auftaktveranstaltung dabei.
Die Prager Gespräche sollen einen Diskurs zwischen den geistigen Eliten Mitteleuropas etablieren, sagt Florian Haug, der Direktor des österreichischen Kulturforums Prag. Jeden Monat soll eine bekannte Persönlichkeit aus Wissenschaft, Wirtschaft oder Kultur in Prag einen Vortrag halten. Danach folgt jeweils ein Gespräch mit einem tschechischen Gegenüber und natürlich mit dem Prager Publikum. In den Räumen des tschechischen Kulturministeriums hat am Donnerstag der Philosoph Konrad Paul Liesmann den Anfang gemacht mit einem Vortrag über die Menschenbilder der Moderne. Gleich zwei gute Gründe sprachen für Liesmann, sagt Florian Haug.
Der eine ist ein sehr simpler. Liesmann hat voriges Jahr den Dagmar- und Václav-Havel-Preis gekriegt ist also Preisträger in diesem Land. Das ist also bekannt und in einschlägigen Kreisen, in akademischen Kreisen sehr angesehen hier in Tschechien. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass Liessmann ein Philosoph ist, der doch allgemein verständlich ist und der Themen anspricht, die der gebildete Mensch attraktiv findet.
Zum Beispiel eben das Thema Bildung, dem sich Liessmann in letzter Zeit intensiv gewidmet hat und das eine Brücke zwischen den Völkern Europas sein kann, auch zwischen Tschechen und Österreichern.
Bildung ist ja etwas, was uns vor vielen Generationen noch gemeinsam war. Wir hatten die Tschechen und Österreich gemeinsame Vorstellung, was ein gebildeter Mensch ist und sein sollte. Und ich glaube, das sollte man wieder auch zurückfinden.
Sagt Florian Haug. Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen in Mitteleuropa, die haben seit dem Fall des Eisernen Vorhangs völlig neue Qualitäten erreicht. In der Wissenschaft dominiere jedoch die anglisierte Debatte der Scientific Community. Die bilateralen Kontakte blieben dabei manchmal auf der Strecke, meint Konrad Paul Liessmann im Gespräch mit Radio Prag.
Also hier ist wirklich noch Nachholbedarf, um darauf aufmerksam zu machen, dass gerade, glaube ich, im mitteleuropäischen Raum ja auch es darum geht, alte Beziehungen und Kulturräume und Diskussionen wieder aufleben zu lassen, an die man anknüpfen kann. Und ich denke, dass sich das mit dem zunehmenden Integrationsprozess in der Europäischen Union natürlich auch geben wird und herstellen wird. Aber da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr daran arbeiten.
Die Prager Gespräche, so Liessmann, könnten dazu einen Beitrag leisten.
Fragen der Zeit, Fragen, die uns betreffen, hier vor einem größeren Publikum mit interessanten Referenten zu diskutieren, glaube ich, daraus kann wirklich etwas werden. Das könnte zu einer Institution werden, die sicher das Verhältnis zwischen Tschechien und Österreich auf intellektueller Ebene imstande ist, zu stärken und zu verbessern.
Gerald Schubert informierte über die neue Vortrags- und Diskussionsreihe Prager Gespräche. Der nächste Gast im österreichischen Kulturforum wird am 10. März übrigens der Schweizer Biochemiker Gottfried Schatz sein. Er gibt auf die Frage Antwort, warum wir nicht Sklaven unserer Gene sind. Und für mich ist auf alle Fälle schon mal tröstlich, dass wir nicht Sklaven unserer Gene sind. Das war für heute das Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. So, und nun, wie immer, unser Tschechischkurs. Ganz im Sinne der Jahreszeit gehen wir mit Markéta Kachlíková auf die Piste.
Hallo und willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. In die Berge.
Na hore.
Wollen wir Sie nun einladen, konkret in ein Skigebiet.
Lyžařský areál.
In der heutigen Ausgabe von Tschechisch gesagt wird nämlich Ski gefahren.
Lyžovat.
Genauer.
Sjezdovat.
Womit das alpine Skifahren gemeint ist. Eine notwendige Voraussetzung für das Skifahren ist die Ausrüstung.
Vybavení.
Wer keine Lust hat, sich seine eigene zu kaufen, dem steht ein Skiverleih zur Verfügung.
Půjčovna lyží.
Die Wintersportler wählen da die entsprechenden Ski aus.
Lyže.
Im Falle des Abfahrtski sagt man
Sjezdovky.
Die Skischuhe.
Lyžařské boty.
Oder
Lyžáky.
Und die Skistöcke.
Hulky.
Bei Kindern wird auch ein Helm empfohlen.
Helma.
Und dann schnell auf den Hang. Für die Anfänger steht in den meisten Skizentren eine Skischule zur Verfügung.
Lyžařská škola.
In einer Gruppe oder individuell lernt man da mit einem Skilehrer.
Lyžařský instruktor.
Wie man richtig die Bögen fährt.
Obloučky.
Und wie man bremst.
Brzdit.
Und nachdem man die Grundlagen beherrscht, kann man sich als erfahrener Skifahrer.
Lyžař.
Auf eine Abfahrtpiste.
Sjezdovka.
Begeben. Die Pisten werden regelmäßig mit einer Pistenraupe
Rolba,
gepflegt,
upravovat,
beziehungsweise mit Schneekanonen
sněžné dělo,
beschneit,
zasněžovat.
Um bergauf zu kommen, nutzt man einen Skilift,
lyžařský vlek,
einen Sessellift,
sedačková lanovka,
beziehungsweise eine Seilbahn mit Kabine,
kabinková lanovka.
Für die Fahrt ist natürlich ein Fahrschein notwendig. Meistens kauft man einen Skipass, im Tschechischen genannt
Permanentka.
Also viel Spaß beim Wintersport und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Also, Ski heil, Sie hörten den Tschechischkurs von Markéta Kachlíková mit ihr Lars Martina Schnellbergová. Das märchenhafte Schloss hat die Filmemacher schon in den 1930er Jahren gelockt. Das unweit von Mladá Boleslav gelegene Stranov ist ein märchenhafter Bau mit zahlreichen Türmchen, Arkaden und Balkonen. In diesem Stil wurde das ursprüngliche Renaissance-Schloss Ende des 19. Jahrhunderts umgebaut. Die einst prunkvolle Residenz gehört erst seit einigen Jahren wieder den Erben der letzten Schlossbesitzer. Sie versuchen, das historische Areal, das während des Kommunismus zum Teil geplündert wurde, wieder instand zu setzen. In der letzten Ausgabe der Sendereihe Reiseland Tschechien haben wir Sie in die gotische Kapelle in Stranov geführt und Sie mit der Geschichte des Ortes vertraut gemacht. Im folgenden Reiseland Tschechien lädt Sie Martina Schnellbergová zu einer weiteren Besichtigung des Schlosses ein.
Reiseland Tschechien.
Schloss Stranov gehörte seit 1917 Familie Šimonek. 1950 wurde das ganze Schlossareal vom Staat beschlagnahmt. Zuerst hatte dort die Polizei ihren Sitz. Später wurde ein Kinderheim in dem historischen Gebäude untergebracht. Von der ursprünglichen Einrichtung des Schlosses ist nur recht wenig erhalten geblieben. Von rund 700 Stücken des Originalmobiliars wurden den Erben der letzten Schlossbesitzer an die 40 Gegenstände zurückgegeben. Auch von der früheren Bildergalerie habe man kaum etwas wiedergefunden, erzählt der Kastellan des Schlosses Petr Rasken Chaloupka.
Kámecká obrazová galerie a celý dva obrazy.
Dies ist eigentlich die Galerie, jedoch nur mit zwei Gemälden. Vor kurzem besuchte uns der ehemalige Hausmeister vom Kinderheim, das hier früher untergebracht war. Er erzählte, dass noch vor rund 10 Jahren mehrere Gemälde auf dem Dachboden aufbewahrt wurden. Aber die sind inzwischen verschwunden. Wir haben hier nur eine Kopie eines Gemäldes von Petr Brandl. Interessant daran ist, dass es von einer Luftpistole zerschossen ist. Wahrscheinlich wurde das Gemälde in den 1950er Jahren als Zielscheibe benutzt. Das Originalbild hängt in der Nationalgalerie. Das zweite Gemälde ist das sogenannte Epitaph. Es stellt Karl von Bieberstein dar, der 1590 gestorben ist. Das ist das älteste und auch einzige Gemälde, das wir hier haben.
Aus dem Raum führt eine Tür auf einen Balkon, von dem aus man sich die Umgebung des Schlosses anschauen kann. Man kann sich vorstellen, dass sich die heute hohen Bäume einst hinter der Burgmauer befanden. Die Reste der Burgmauer wurden in den 1970er Jahren beseitigt, erzählt der Kastellan. Der gotische Turm wurde abgerissen, genauso wie die gotischen Tore. Die Brücke sei zerfallen, das Freilichttheater unter dem Schloss sei in eine Müllhalde verwandelt worden. Die wertvollen Bäume aus dem englischen Park habe man zu Brennholz verarbeitet. Der Park ist inzwischen völlig verwildert, aber eine Freilichtbühne kann man sich in dem heute recht dichten Wald doch noch vorstellen. Wie in einem historischen Spielzeugladen sieht es in zwei Zimmern im ersten Stock des Schlosses aus. Zahlreiche historische Puppen und Kinderwagen sind hier ausgestellt. Sie stammen alle aus einer Privatsammlung. Die Hobbysammlerin, die inzwischen rund 300 Kinderwagen aus allen Epochen gesammelt hat, hat nur eine Wohnung und in die passt ihre Sammlung nicht mehr hinein. Und so stellt sie einen Teil davon in Stranov aus. In einem anderen Raum sind einige Gegenstände ausgestellt, die der Familie Šimonek gehörten und in den 1950er Jahren gerettet wurden. Fotos, Spielzeug und sogar das Hochzeitskleid der Mutter des heutigen Besitzers. Als das Kinderheim im Schloss untergebracht wurde, wurden in den einstigen kleineren Salons Zimmer für die Kinder eingerichtet. Auf das Parkett klebte man ein Linoleum, die Wände wurden mit Emaillack gestrichen, alle Türen herausgerissen und durch Vorhänge ersetzt. Ein größerer Salon wurde in Badezimmer und Toiletten verwandelt, erzählt Petr Raskin-Chaloupka.
Das ist der weiße Salon. Hier fangen die Franzosen oder Briten meistens erst an zu fotografieren. Denn so etwas haben die Touristen noch in keinem Schloss gesehen. Unter diesem Boden liegt Parkett und heute stehen hier eine Reihe von Toiletten. Wir wissen aber nicht, wie der Salon ursprünglich ausgesehen hat. Das Interieur hat man entweder nicht fotografiert oder wir haben die Fotos noch nicht gefunden. Die Besitzer selbst haben nur 7 Fotos vom ganzen Schloss.
Im ehemaligen Speisesaal sind momentan einige historische Motorräder aus der Sammlung des Schlossbesitzers Jiří Šimonek ausgestellt. Ursprünglich sollten die Motorräder vor dem Schloss stehen, was sich jedoch nicht bewährt hatte, erzählte der Kastellan. Der Saal, der der größte Raum im Schloss ist, hat seinen Worten zufolge eine hervorragende Akustik. Und so soll er künftig als Konzertsaal dienen. Aus dem ehemaligen Speisesaal geht es weiter in den letzten verbliebenen Turm. Bei gutem Wetter sieht man viel weiter als nur in den Hof vor dem Schloss. Der Kastellan zeigt auf die Gebäude.
Dort gab es früher die Befestigung der mittelalterlichen Burg. Später standen hier vorne die Wirtschaftsgebäude, der Gutshof, Pferdeställe, eine Scheune. Erst dahinter erstreckte sich einst der französische Park. Ein englischer Park mit vielen Gartenlauben wurde um das Schloss herum errichtet. Von den ursprünglichen steinernen Bänken sind hier noch einige Bruchstücke zu sehen. Ein vor dem Schloss stehender Speicher wurde in der Barockzeit in die St. Wenzel-Kirche umgebaut. Der Kirchturm ist wiederum ein umgebauter Wasserturm.
Alles hatte ursprünglich eine andere Funktion, scheint es. Sogar das Türmchen an der Sakristei soll vorher ein Wehrturm in der Vorburg gewesen sein. Mit Stranow ist auch eine berühmte Persönlichkeit verbunden, erzählt der Kastellan etwas geheimnisvoll in einem weiteren Schlosszimmer.
Dieser Raum diente einst als das Schlafzimmer von Alžběta Lidmila Zlisová. Das war die Urenkelin des dänischen Astronomen Tycho Brahe. Sie hatte hier nach 1650 gelebt. Sie beschrieb ihr Leben hier in einer Chronik, die vor kurzem erschienen ist. Hier brachte sie wahrscheinlich 3 ihrer 15 Kinder zur Welt. In der Chronik schrieb sie nämlich, dass sie in einem Zimmer über der Brücke entbunden hatte. Das ist das Einzige, was man in der Chronik über Stranow erfährt.
Brahes Urenkelin soll nach Worten von Petr Raskin-Chaloupka eine gebildete und interessante Dame gewesen sein. Sie schrieb Tschechisch sowie Deutsch und beherrschte wahrscheinlich auch die lateinische Sprache. Neben den 15 Kindern kümmerte sie sich zudem um den Alltagsbetrieb im Schloss. Ihr Mann stammte aus einer brandenburgischen Adelsfamilie. Sie hießen ursprünglich von Lissau, aber haben ihren Namen bald in das tschechische Zlisova geändert. Der Mann von Alžběta Lidmila Zlisova war kaiserlicher Kämmerer und reiste oft nach Prag oder Wien. Der Kastellan...
Sie musste sich um die ganze Wirtschaft kümmern. In ihrer Chronik findet man nicht nur Kochrezepte, sondern auch verschiedene gut gemeinte praktische Ratschläge. Interessant war die Beziehung der Adelsfamilie zu der hiesigen Bevölkerung. Zur Taufe ihrer Kinder lud Alžběta nicht nur Leute aus der Umgebung des Kaisers, sondern auch einige arme Leute aus dem Dorf ein. Bei ihrem ersten Besuch in Wien wollte sie die kaiserliche Bibliothek sehen. Sie suchte dort höchstwahrscheinlich nach Informationen über den Urgroßvater Tycho Brahe, denn sie stellte Memoiren für ihre Familie zusammen.
Thank you.
haben sich in der Umgebung von Stranow Schlachten während der hussitischen Zeit sowie später während des Dreißigjährigen Krieges abspielten. Stranow selbst wurde nie belagert und nie erobert. Doch immerhin eine kleine Rebellion hat das Schloss erlebt und ein Dorflehrer hatte sie ausführlich beschrieben. 1808 standen die Bewohner von Stranow gegen die gewaltsamen Rekrutenaushebungen auf, erzählt der Kastellan.
Einer der Rebellen wurde gepeitscht und als er zusammenbrach, drangen die Leute ins Schloss ein und fingen an, es zu demolieren. Am Abend trafen Soldaten ein. Die Rebellen wurden gezählt und vors Gericht gestellt. Die Schäden wurden beziffert. Es hieß, die Leute hätten den Gemüsegarten vernichtet, die Tür von der Kanzlei herausgerissen, 2 Rasiermesser, 15 Löffel und einige Pfund Kerzen gestohlen und 434 Glasscheiben zerschlagen. Die Schäden sollten sie bezahlen. Die Frauen bekamen einige Schläge mit der Rute, die Männer mit dem Stock. Die härteste Strafe, zu der jemand von den Rebellen verurteilt wurde, waren 2 Wochen bei Brot und Wasser. Und dies ist auch schon die blutigste Geschichte aus Stranow, einer Burg, die über Artilleriebastionen, Wehrtürme und Graben verfügte. Hier herrschten Ruhe und Behagen. Nie wurde hier gekämpft. Das Schloss fiel erst 1950. Damals wurde es ohne einen einzigen Schuss erobert.
Das während des Kommunismus verstaatlichte und ausgeplünderte Schloss gehört seit einigen Jahren wieder der Familie Schimonek. Das ganze Areal wird schrittweise instand gesetzt. Geöffnet ist das Schloss das ganze Jahr hindurch, außer montags.
Schloss Stranow besuchte mit Ihnen Martina Schneibergova. Das war's für heute von uns aus Prag. Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite, da erwarten Sie alle Berichte noch einmal in Wort und Ton sowie permanent aktualisierte Nachrichten. Sie finden uns ganz einfach unter www.radio.cz. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Funkhaus Christian Rühmkorff. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Machen Sie es gut, auf Wiederhören. Naslyšenou.